Hallo und herzlich willkommen bei Zuhören der Podcast. Mein Name ist Alexandra Perl. Rund 90.000 Menschen in Deutschland sind gehörlos. Einige von Geburt an, andere sind später ertaubt. Gehörlose werden in unserer Gesellschaft häufig diskriminiert und die Sprachbarriere ist zunächst einmal gar nicht sichtbar. Der Einzug der gehörlosen Abgeordneten Heike Heubach in den Bundestag gilt nicht umsonst als Meilenstein der Inklusion. Bei mir heute zu Gast ist Angela Herbig, die es sich mit ihrem Unternehmen SignCom zur Aufgabe gemacht hat, Menschen mit und ohne Gehör zusammenzubringen. Ihr Angebot umfasst Beratung, Familienbegleitung, Unterstützung beim Leben in der Gemeinschaft sowie Bildung und Freizeit. Im November 2023 hat sie mit ihrem Team sogar ein inklusives Café für und von Gehörlosen und Hörenden eröffnet. Dazu später mehr. Hallo Angela.
Hallo Alexandra.
Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen.
Angela, stell dich doch bitte ganz kurz unseren Zuhörerinnen vor.
Ja, mein Name ist Angela Herbig. Ich bin 57 Jahre alt, habe zwei Kinder, bin verheiratet und ja, lebe, arbeite in Köln und Hürth, beziehungsweise eigentlich im Köln-Bonner Raum und lebe aber tatsächlich hinter Ahrweiler mittlerweile.
Oh, ist auch nochmal eine separate Folge, die wir aufhören können, ja. Wahrscheinlich. Ja. Angela, wie bist du zu deiner Arbeit mit Gehörlosen gekommen?
Ja, das ist vor vielen, vielen Jahren, als ich noch Sozialpädagogik studiert habe an der Kato in Köln, habe ich tatsächlich die Möglichkeit gehabt, einen Gebärdensprachkurs belegen zu können. Und damals haben dann ich und mehrere Kommilitonen gesagt, ach komm, probieren wir mal aus. Hört sich spannend an. Wir hatten keinerlei Kontakt zu irgendwelchen Gehörlosen. Ich hatte auch bis dato keinen Gehörlosen gesehen. Dann sind wir dann in diesen Kurs reingegangen. Und ich fand es sehr spannend. Das war so eine ganz neue Welt, die sich da aufgetan hat und habe aber dann tatsächlich so ein bisschen danach den Kontakt dahin verloren durch Beendigung des Studiums und Kinder bekommen und dann erstmal in einer hörenden Einrichtung gearbeitet. Und als ich dann wieder zurück ins Berufsleben wollte, das war damals gar nicht so einfach als Sozialpädagogin, bin ich im Grunde genommen nochmal auf meinen Dozenten damals zugegangen und habe gefragt, ob er nicht was wüsste. Und er sagte dann, ja, damals die Dozentin, die doch den Gebärdensprachkurs gegeben hat, die sucht einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin für ihre Einrichtung in Köln fürs ambulant betreute Wohnen. Und da habe ich sofort gesagt, ja. Das mache ich, das habe ich doch schon mal ausprobiert, das gefiel mir und dann bin ich da eingestiegen und habe im Grunde genommen vorher noch ganz schnell wirklich Kurse belegt, was damals nicht ganz so einfach war, das war ja wirklich in den 90er Jahren. Da gab es nicht so viele Möglichkeiten und bin dann so ein bisschen im Grunde genommen durch Kurse, habe das so vertieft. Und dann aber in der Arbeit selbst, da habe ich das aufgesogen von meinen Kollegen, die vor mir gebärdeten wie wild und ich dann daneben stand und aufgesogen.
Ja. Vielleicht noch ganz kurz, die Kato ist die katholische Hochschule
genau, in Köln.
Okay, ja. Jeder ist so versiert mit der akademischen Landschaft hier im Rheinland. Genau, danke für die Ergänzung. Und dann kam es zu SignCom. Und erst warst du angestellt und dann hast du dein eigenes Unternehmen gegründet?
Genau, ich war erst angestellt. Dort habe ich 13 Jahre gearbeitet und bin dann im Zuge dessen, eigentlich habe ich mich mit einer Kollegin selbstständig gemacht. Dann haben wir SignCom gegründet, damals mit dem Gedanken, in Erftkreis, da habe ich gewohnt, in Hürth. Da gibt es gar keinen Anbieter und es gibt aber viele Klienten im ambulant betreuten Wohnen, die gehörlos sind und die Unterstützung suchen. Und da haben wir dann gesagt, ach komm, wir probieren das. Und tatsächlich war ich damals sogar noch auch alleinerziehend und habe mich dann so langsam daran gewagt und wir haben das im Grunde genommen so nach und nach aufgebaut. Die Joanna und ich.
Joanna ist deine Kollegin, deine Mitgründerin.
Genau, ganz genau. Wir beide, wir sind ein dickes Team verschweißt und wir beide haben im Grunde genommen dann so nach und nach Sign.com zunächst aufgebaut.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, Sign.com, wir verlinken natürlich alles in den Shownotes, aber der Name, der ist ja eigentlich schon Programm, oder?
Ja, ganz genau. Sign von Gebärde.
Also Englisch das Zeichen.
Das Zeichen, genau. Und com für Kommunikation. Ah. Das war also direkt, wir wollten zeigen, hier geht es um eine ganz besondere Form der Kommunikation.
Ja, das heißt, ihr unterstützt ambulantes Wohnen zum Beispiel?
Genau, wir unterstützen im Grunde genommen taube Menschen, die aber dann zusätzlich noch eine Zusatzbehinderung haben, also entweder eine kognitive Einschränkung, eine Suchtproblematik oder aber eine psychische Erkrankung. Und die besuchen wir in ihrem häuslichen Umfeld und unterstützen sie dort im Alltäglichen, in wenn sie zum Beispiel Probleme haben, rauszugehen, da ja auch wieder in Kontakt zu Nachbarn zu kommen oder in Kontakt eigentlich mit ihrer Umwelt, auch teilweise der Familie, die oftmals gerade bei älteren gehörlosen Menschen oder Klienten nicht die Gebärdensprache gelernt haben. Und da unterstützen wir dann zum Beispiel auch, wir unterstützen in den Hilfsmitteln, die den Gehörlosen zustehen, beraten darin. Teilweise sind es Dinge wie Einkäufe gemeinsam erledigen. Also da kommen ganz viele Bereiche rein. Ich habe schon in so viele Dinge reingeschaut. Ich habe auch schon eine Geburt begleitet, weil es keinen Dolmetscher gab. Ja. Wir haben niemanden gefunden. Und es war eine Mutter mit Migrationshintergrund, die ganz wenig nur deutsche Gebärdensprache kann oder konnte. Mhm. Und da habe ich dann schlussendlich gesagt, okay, dann gehe ich da jetzt mit rein.
Aber nicht jeder Einsatz ist so extrem.
Nein, nicht jeder. Aber tatsächlich merke ich immer, wenn ich erzähle, wie umfassend im Grunde genommen unsere Arbeit bei Sign.com ist. Ja, wir unterstützen ja wirklich die Menschen in ihrem Alltäglichen. Und das ist fängt an bei der Geburt bis hin zum Sterben in dem, was ein Mensch erlebt in seinem Leben. Da unterstützen wir. Das kann man gar nicht groß eingrenzen. Das ist sehr vielfältig und macht aufgrund dessen auch mir unheimlich viel Spaß.
Und die Unterstützung ist dann für die Hörenden, aber auch für die Nichthörenden.
Genau, ist ja in erster Linie tatsächlich für die Nichthörenden, für unsere Klienten dann in dem Fall. Ja. Aber im Grunde genommen versuchen wir eine Brücke zu schlagen, immer wieder. Ne? Eine Brücke zu schlagen zu Kontakten mit Ärzten. Ja, wir begleiten zu Ärzten hin auch. Ein Gehörloser möchte sich ein Handy kaufen und braucht dazu eine Unterstützung schon alleine, um dann diesen Vertrag, den er da eingeht, lesen zu können. Das ist für einen tauben Menschen sehr, sehr schwierig.
Ich habe verstanden, dass das Sprachverständnis auch komplett unterschiedlich ist.
Ja. Das ist tatsächlich bei tauben Menschen so, dass sie eine in ihrer deutschen Gebärdensprache eine vollkommen andere Grammatik haben. Und aufgrund dessen tatsächlich unsere Texte, die wir schreiben, das ist für die schwierig, die zu lesen.
Inwieweit?
Und dann zu verstehen. Die Grammatik ist einfach umgesetzt. Also so ein klassisches Beispiel wäre vielleicht, wir deklinieren alles. Ja. Wir sagen, ich gehe, ich ging, ich bin gegangen, ich werde gehen. So, das gibt es in der Gebärdensprache nicht. Da wird dann gezeigt mit der Hand, mit einem im Grunde genommen nach hinten, der Daumen zeigt nach hinten und sagt, das ist gewesen, sozusagen. Ja. Ich spreche jetzt
also
in der Vergangenheit.
Genau. Das ist gerade, liebe Zuhörer, sehr spannend, wenn gebärdet wird im Studio und wir versuchen, das akustisch zu übertragen, ja. Ja, also es gibt so einen Daumen nach hinten Zeichen.
Das ist gestern zum Beispiel, wenn ich zwei Finger nach hinten zeige, dann heißt das vorgestern.
Ah, okay.
Ja, oder wenn ich so mit der Hand nach hinten winke, dann ist das vielleicht schon ganz lange her. Und das zeige ich dann auch nochmal mit meiner Mimik im Gesicht, ganz lange. Oder eben nach vorne, ganz in der Zukunft, da passiert das. So. Mhm. Und da gibt's aber nicht dieses, ich bin gegangen oder ich ging. Mhm. Das ist ja schon alleine für uns im Französischen. Lernen wir Französisch und müssen deklinieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, habe ich auch gehabt in der Schule. Ganz schwierig. Ja. Das ist zum Glück in der Gebärdensprache nicht der Fall. Aber das macht es jetzt für die tauben Menschen ganz schwierig, einen Text zu lesen.
Natürlich, weil diese unterschiedlichen Zeiten ja gar nicht in der Sprache verankert sind. Das heißt, Denken ist dann irgendwie auch ganz anders wahrscheinlich.
Ja, ne? Ganz genau. Ja, vor allem dann zu erkennen, wenn wir etwas, also ich mache das, wenn ich einen schwierigen Text höre, dann verstehe ich ihn besser, wenn ich mir ihn selbst nochmal vorlese und dann sogar noch laut vorlese.
Ja.
Weil das übers Gehör geht. Verstehen geht bei uns übers Gehör. Mhm. Und das ist jetzt bei den tauben Menschen nicht da. Und das macht es dann ganz schwer, einen Text, der da aus Buchstaben zusammengesetzt ist, ja, daraus dann zu deuten, wie ist das jetzt gemeint. Vor allem, wenn er auch noch verschachtelt ist mit ganz vielen Nebensätzen, dann wird es sehr, sehr schwierig. Deswegen raten wir auch immer, das ist so ein bisschen dieser Brückenbauer, wenn jemand, wie zum Beispiel Eltern, gehörlose Eltern, bringen ihr Kind in die Schule, hörende Schule, und da muss aber ein Kontakt mit den Lehrern und den Eltern ja bestehen, dann meistens übers Handy, dann raten wir dazu, bitte kurze Sätze, ganz, ganz kurz und knapp, das ist ganz gut verständlich dann.
Dann ist es leichter zu verstehen.
Dann ist es leichter zu verstehen für einen gehörlosen oder tauben Menschen.
Okay, das heißt, ja, das ist ja auch eine Übersetzungsaufgabe, die man nicht unbedingt jetzt auch von den Kindern einfordern kann an der Stelle, ne?
Ja, ganz genau. Das ist auch also in diesem sehr, Beispiel. Sehr wichtig. Ja, tatsächlich, das ist auch wiederum was wir in der Familienhilfe dann auch mit anbringen oder auch gerade auch den Eltern mit auf den Weg gehen, die gehörlosen Eltern, die gerne dann ihr Kind relativ schnell im Grunde genommen bitten, übersetz mir mal ganz schnell das und das, ja, in Gebärdensprache. Du musst mir jetzt mal eben helfen. Und da ist so ein bisschen unsere Aufgabe, zum Beispiel jetzt in der Elternassistenz, die gibt es auch. Das heißt, da sind wir im Grunde genommen diejenigen, die, wenn kein Dolmetscher eingesetzt werden kann, wie zum Beispiel bei Arztbesuchen, da ist es, da gibt es eine Finanzierung dann über die Krankenkassen. Da können Gehörlose jederzeit einen Dolmetscher mitnehmen, aber es gibt eben auch Situationen mit Nachbarn, mit Lehrern, wo dann wirklich wir sagen, bitte nehmt nicht die Kinder dazu. Das ist für die wirklich schwierig, Dinge zu übersetzen, und vor allem bei Lehrern, also es wird dann schon auch ganz gerne mal ausgenutzt von den Kindern, die da was anderes übersetzen, weil das vielleicht nicht so angenehm ist, was der Lehrer da gerade erzählt.
Verstehe.
Das würde ich natürlich auch tun.
Ich hatte in eine andere Richtung gedacht, aber das ist natürlich das absolut Naheliegende.
Ja,
spannend. Du hast mal gesagt, dass deine Gehörlosen häufig sagen, wir leben in unserer eigenen Welt.
Ja, das ist tatsächlich, taube Menschen oder gehörlose Menschen sagen von sich, wir leben in unserer Welt. Und ihr Hörenden, ihr habt eure Welt. Das gibt's wirklich zwei Welten tatsächlich. Mhm. Das ist leider so. Weil im Grunde genommen wurden die Gehörlosen dazu gezwungen, sich ihre Welt aufzubauen. Eine Welt, der einen eigenen Kulturkreis hat, der sehr miteinander verbunden ist. Aber eben durch diese fehlende Kommunikation, die einfach schwer zu überwinden ist, gezwungen sind, im Grunde genommen in ihrer Welt zu leben. Die haben ihre eigenen Vereine, die haben ihre eigenen Treffen, die organisieren sich sehr gut, teilweise wirklich sehr, sehr gut. Da können wir viel lernen.
Ja.
Wir hören dann. Und dadurch ist dann tatsächlich wirklich so eine eigene Welt entstanden. Wobei jetzt mit diesen Möglichkeiten in den Medien eher schon mal auch die Möglichkeit besteht, vielleicht über das Handy etwas zu schreiben und dann zu zeigen dem Hörenden, was ich möchte, was ich will, ja, oder die zum Beispiel ist sehr begehrt untereinander auch, und was auch sehr positiv ist, Videochats zu machen. Mhm. Ne, was natürlich für taube Menschen eine große Chance ist, um in Kontakt zu treten. Man muss sich vorstellen, die leben ja auch sehr verteilt. Also die haben ja nicht den Nachbarn nebenan, der gehörlos ist, mit dem sie sich mal eben so, ach oh, komm, wir treffen uns mal auf ein Käffchen, ja, ne, und quatschen ein bisschen. Ganz, ganz schwierig. Und die Freunde sind meistens weit, weit weg. Und dann ist jetzt so, Videochat ist schon eine feine Möglichkeit, dann, ne, das wenigstens das zu überbrücken.
Mein Eindruck war auch, dass wahrscheinlich durch Corona es auch eine größere Sichtbarkeit gab von Gebärdendolmetscher in Vorträgen im Bundestag. Also
ja, gezwungenermaßen tatsächlich, was gut war. Das war der einzige Segen, den Corona mit sich gebracht hat. Der einzige ist, dass tatsächlich da mal in der hörenden Gesellschaft ein bisschen gerüttelt wurde, indem wirklich die Gehörlosen, die kamen in solche Bedrängnis, weil sie diese ganzen Informationen, die auf einmal rund gingen, Einschränkungen, Regeln, die bekamen die ja gar nicht mit. Es gab keine Möglichkeit, wir mussten ja alles lesen, erlesen. Und das war für die nicht zugänglich. Und da ging dann wirklich so ein Ruck durch die Gesellschaft, dass zum Beispiel auch in den Medien da bitte hinter einem Regierungssprecher ein Dolmetscher steht, der bitte das in Gebärdensprache direkt auch übersetzt. Und da ist tatsächlich viel passiert. Auch bei Veranstaltungen findet man jetzt viel, viel häufiger Gebärdensprachdolmetscher. Was zum Beispiel in Köln sehr, sehr gut schon bei kulturellen Veranstaltungen läuft, dass meistens ein Gebärdensprachdolmetscher oder zwei da sind. Bei Fernsehübertragungen sieht man es immer häufiger. Also es tut sich einiges, aber es muss noch viel mehr passieren.
Ja, ich glaube, Köln ist auch eine Stadt, wo man das richtig gut lernen kann.
Ja, tatsächlich, ja. Es gibt hier auch das Studium zur deutschen Gebärdensprache. Ja. Dann haben wir eine Gehörlosenschule in Köln. Sprich, hier sammeln sich tatsächlich viele Gehörlose auch an, ja, weil sie hier viel mehr Angebote haben. Ja. Es gibt sehr viele Gebärdensprachdolmetscher in Köln mittlerweile. Das war damals zum Beispiel, als ich angefangen habe, da gab es einen einzigen Anbieter, einen Gebärdensprachdolmetschanbieter. Mittlerweile sind das sehr viele. Aber nichtsdestotrotz noch zu wenig. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Gehörloser dringend ist krank geworden, ich muss jetzt ganz dringend zum Arzt, braucht dazu einen Gebärdensprachdolmetscher, dann ist das fast unmöglich, einen zu bekommen. Man hat einen Vorlauf von ungefähr 4 Wochen.
Oh Gott.
Also dementsprechend muss man auch zum Beispiel die Schulen, ne, wenn so ein Elternsprechtag ansteht oder wenn Elternabende angekündigt werden. Also da sind wir dann diejenigen, die erklärend den Schulen sagen, wir müssen vorab einen Gebärdensprachdolmetscher organisieren, bitte rechtzeitig Bescheid geben.
Stichwort Schule ist ja gerade ein paar Mal gefallen und Zugang zur Bildung. Wie sieht's da aus mit der Inklusion?
Ja, Inklusion, also es gibt zum einen eine Gehörlosenschule. In Köln zum Beispiel über den Landschaftsverband Rheinland. Es gibt aber auch vermehrt die Tendenz, dass man natürlich inklusiv beschulen möchte. Das heißt, dass gerne Eltern ihr gehörloses Kind auf eine Regelschule, ganz normale Regelschule, anmelden möchte. Dazu stehen tatsächlich einem gehörlosen Kind Dolmetscher zur Verfügung. Die müssen beantragt werden entsprechend. Das ist auch ein Weg, der bisher leider noch nicht so einfach ist. Aber es wird teilweise durchgeführt. Es ist ein Problem, dass oftmals ein Kind alleine dann in einer Klasse mit hörenden Kindern ist. Und das Problem ist dann, dass die Dolmetscher, diese zwei Dolmetscher, die zur Verfügung stehen, im Unterricht da sind, aber nicht mehr für die Pause. Und dann ist das Kind schon wieder so ein bisschen isoliert. Also eigentlich wäre es sehr schön, wenn man es schaffen könnte, entweder mal vielleicht eine gehörlose Klasse in einer hörenden Schule unterzubringen und dann aber auch Gebärdensprache. Das ist ganz wichtig. Alle anderen hörenden Kinder müssen die Gebärdensprache lernen. Also müssen geschult werden darin. Und ich glaube, Kinder sind offen dafür. Das erleben wir auch. Die freuen sich, die finden das toll. Das ist eine Geheimsprache. Dann können wir geheim, ohne zu sprechen, kommunizieren. Die finden das immer ganz toll. Und das oder aber eben, dass man 2, 3 gehörlose Schüler in eine hörende Klasse bringt. Ist alles noch in den Anfängen, da muss noch viel passieren. Leider ist es meistens so, dass ein Kind dann, ein gehörloses Kind in einer hörenden Klasse drin ist. Und auch da, wie gesagt, das mit den Dolmetschern, das zu organisieren, ist auch noch manchmal mit ganz schön vielen Hürden verbunden.
Ja. Ich habe jetzt mitgenommen, dass die Gebärdensprache stark mit Mimik und mit Gestik auch verbunden ist. Ich kann mir vorstellen, dass es da im Alltag auch manchmal zu Missverständnissen kommt. Zum Beispiel, wenn man jemanden antippt, ne, dass so ein Verhalten anders interpretiert wird, als die Intention war. Da hast du bestimmt auch was du teilen kannst.
Ja, da habe ich, also ein klassisches Beispiel ist immer, dass tatsächlich die Kinder von gehörlosen Eltern, die sind da drauf, ja, getrimmt, sag ich mal, wenn die was von der Mama wollen, dann müssen die da hinlaufen zur Mama und dann tippen die an der Schulter oder ziehen an der. So, und wenn man jetzt, das ist ganz häufig, diese Kinder sind dann in einem Regelkindergarten und hörenden Kindergarten und rennen zu den Erziehern und ziehen an denen, dass wir wirklich oftmals hören, warum ziehen die denn immer? Oder jetzt lass das mal sein. Man muss wirklich aufklären, das Kind ist so erzogen. Es muss, um in Kommunikation zu treten mit den eigenen Eltern, tippt es an oder zieht an den Eltern. Und ja, das ist zum Beispiel so ein Weg, der anders ist. Ich habe auch noch ein anderes schönes Beispiel. Das ist mir vor vielen, vielen Jahren passiert. Da bin ich mit einem gehörlosen Klienten eine Matratze kaufen gegangen und wir sind quer durch Köln gelaufen mit der Matratze.
Zu zweit, ja,
weil es keine andere Möglichkeit gab. War jetzt nicht ganz so weit der Weg, aber tatsächlich hat dann dieser gehörlose Klient mir was zugebärdet. Wir haben kurz abgesetzt, er gebärdete mir was und dann wollten wir weitergehen und auf einmal kam ein Mann auf den Klienten zugestürzt und beschimpfte ihn und meinte, also er fühlte sich von dem Klienten angegriffen, weil dieser Klient wohl irgendeine Geste machte oder beziehungsweise eine Gebärde, aber mir gegenüber. Mhm. Der hat mir was erzählt und da sah dann ein vorbeifahrender Autofahrer, der fühlte sich angegriffen oder fühlte sich angesprochen. So, und der ging dann auf den los und ich habe dann nur halt Stopp, der Mann ist gehörlos. Und dann guckte er mich auch an und sagte, ach so, ich sagte, der hat sie nicht gemeint. Der hat sie gar nicht angesprochen. Ach, Entschuldigung, das habe ich nicht gewusst. Also ist auch sowas passiert, ne? Oder in Geschäften, wenn Gehörlose einkaufen gehen, ist auch immer. Die werden angesprochen von jemanden hinter sich, von der Verkäuferin. Entschuldigung, können Sie mal eben kurz zur Seite gehen? Die reagiert nicht, die Frau. Dann hört man dann schon mal, so. Aber ist natürlich auch schwierig für die Verkäuferin, dann zu sehen, ah, okay, ist gehörlos. Wenn die alleine da steht, sich die Sachen anguckt, ne, dann ist ja nicht ersichtlich, ah, die ist gehörlos. Oder an der Kasse, wenn ich mit Gehörlosen einkaufen gehe.
Ja.
Und ich bin mit an der Kasse und tu jetzt mal so, als ob ich gehörlos bin. Manchmal tue ich das auch. Und dann bin ich auch einfach so im Gespräch mit dem Gehörlosen und dann denken die dann, wir sind beide gehörlos und versuchen dann, das war auch nette Situationen, ne, wo sie wirklich sich sehr viel Mühe geben, mit dem Mundbild langsam zu sprechen oder zu zeigen, dann auf den Preis zu zeigen. Also es gibt wirklich auch, muss ich sagen, sehr, sehr viele positive Zusammenkünfte, Treffen. Das ist schon ganz auch wirklich, es wird auch immer besser, finde ich, weil dieses Thema Gehörlosigkeit ist tatsächlich gerade auch bei den jungen Menschen sehr ja, die sind sehr offen dafür und sehr interessiert, sehr, sehr interessiert.
Ich bin auch neulich mit der Bahn gefahren und da war eine Familie auch, die gebärdet hat und das war ganz lustig, weil nachher recht viele Leute aus dem Waggon angefangen haben, auch die Sprache zu lernen.
Ah.
Also es war wirklich ansteckend. Es war so, wie geht das und wie geht mir es warm und was heißt Klimaanlage und ja, weil die Themen natürlich auch die gleichen sind.
Ja, da hatte ich auch mal eine schöne Begebenheit. Das ist auch schon ganz lange her. Da bin ich mit einer Gruppe von Gehörlosen, wir haben einen Ausflug gemacht, saßen in der Bahn und dann kam eine, ich glaube, das war Kindergartengruppe. Die kamen rein mit ihren Erziehern, setzten sich dazu und ansonsten war der Waggon leer. Und ich war da ganz angeregt, wir waren uns am Unterhalten in Gebärdensprache und dann hörte ich schon, wie die Kinder anfingen zu fragen, was machen die da? Jetzt fragten die Erzieher, ja. Was ist das? Die kannten das nicht. Und ich habe das natürlich mitgehört und keiner wusste, dass ich jetzt die Hörende dazwischen bin. Das ist dann auch immer ganz lustig. Ja. Und irgendwann, also die waren so neugierig oder das war so schön, die waren so interessiert. Und dann habe ich mich hingestellt und habe dann gefragt, möchtet ihr wissen, wie die Gebärde für Mama und Papa ist? Und dann guckten die mich natürlich erstmal ganz verdattert an. Oh, die kann ja sprechen und hören. Und dann entstand daraus ein ganz tolles Miteinander.
Schön.
Weil ich habe das dann weitergegeben an die Gehörlosen. Hey, die möchten gerne wissen, wie geht die Gebärde für Schwester, für Hallo, für... Und daraus entstand ein wunderschöner, im Grunde genommen, Gebärdenworkshop für kleine Kinder im
Sehr
Zug.
Schön. Ja. Wir haben jetzt über Schule gesprochen, Studium wahrscheinlich auch nochmal so ein eigener Fall. Wie sieht's nachher mit dem Berufsleben aus?
Für Gehörlose?
Ja, genau.
Ja, das ist tatsächlich für Gehörlose erstmal eingeschränkter, schwieriger. Tatsächlich war es bis vor, ich sag mal, einigen Jahren so, dass sie wirklich nur zu Berufsausbildungsstätten gehen konnten und dort eigentlich alle entweder Maler gelernt haben, Maler und Lackierer, Schneider, Drucker. Also es war so sehr festgelegt. Darüber waren natürlich viele Taube sehr eingeschränkt in ihrer Berufswahl. Und ich glaube, das hat auch viele krank gemacht, wirklich krank gemacht. Also wenn man mir sagen würde, hey, du musst jetzt das lernen, wo ich überhaupt keine Lust zu habe. Ja. Und das soll ich jetzt ein Leben lang machen. Schlimm, ganz schlimm. Das hat sich ein bisschen gelockert, aber nichtsdestotrotz ist es immer noch schwierig für Gehörlose, weil die einen Beruf zu ergreifen oder zu lernen und auch dann zu ergreifen, der ja schon angefangen bei der Ausbildung, da bedarf es dann immer wieder auch den Dolmetschern. Das muss wiederum beantragt werden.
Und wird das in der Regel, wird das angenommen oder wird das erstmal standardmäßig abgelehnt? Wie stelle ich mir das vor?
Ja, tatsächlich habe ich eine, ich kann auch ein ganz nettes Beispiel oder erzählen. Ich habe eine Mitarbeiterin bei SignCom, die ist Iranerin, die ist sehr, sehr talentiert. Wir haben die als Nichtfachkraft angestellt bei uns im ambulant betreuten Wohnen. Und irgendwann haben wir gemerkt, boah, die ist so toll, die macht das so klasse, die sollte doch bitte Sozialarbeit studieren, um auch einfach einen viel besseren Verdienst zu haben und eine Anerkennung zu bekommen für das, was sie tut. Ja, und dann haben wir im Grunde genommen angeregt, du probier an hier in berufsbegleitend vielleicht ein Studium, duales Studium anzugehen. So. Und das, wir hatten dann alles, wir haben sie auch unterstützt darin, die Bewerbung zu schreiben, wir haben mit der Uni kommuniziert. Das war relativ schnell klar, ja, das machen die, das geht. Sie hat die Voraussetzungen dazu, sie hat ein Abitur mitgebracht, was anerkannt war auch hier. Und dann hakte es auf einmal tatsächlich an den Gebärdensprachdolmetschern, die natürlich dringend benötigt werden. Die wurden erstmal abgelehnt, was wir alle nicht verstanden haben. Und wir haben dann als Arbeitgeber da wirklich unterstützt, mit Paragraphen, mit allem, was dazugehört, weil ganz klar war, das steht ihr zu. Und es wurde dennoch abgelehnt und schlussendlich haben wir einen Rechtsanwalt eingeschaltet, der dann einen Brief geschrieben hat und tatsächlich, ja, dann ab da war klar, ja, das muss ja dann wohl doch gehen. Mittlerweile jetzt, aber die hat eine Wartezeit im Grunde genommen in Anspruch genommen von 2 Jahren, um endlich ihr Studium beginnen zu können. Jetzt hat sie ihre Dolmetscher, studiert Sozialarbeit und ja, ist happy darüber. Und wir auch, weil wir kriegen eine super Fachkraft dadurch.
Das heißt, ihr habt da einen Präzedenzfall geschaffen auch.
Ja, ein Stück weit schon, wobei man das immer noch nach wie vor überall hört. Also auch viele Gehörlose, die wirklich Drucker gelernt haben oder Maler und Anstreicher, die heute sagen, hey, ich möchte gerne Erzieherin sein oder ich möchte gerne Lehrerin sein. Und die brauchen wir tatsächlich auch. Die stellen Anträge und werden von den Schulen genommen oder von den Unis. Das Problem ist tatsächlich nur die Gebärdensprachdolmetscher. Mhm. Und das ist etwas, das finde ich, das geht nicht. Das kann nicht sein. Also dann heißt es, ihr habt schon eine Berufsausbildung abgeschlossen. Eine zweite Ausbildung mit Gebärdensprachdolmetscher wird nicht finanziert. Und das finde ich, das kann nicht sein.
Also das kann wirklich nicht sein.
Wo ist hier die Barrierefreiheit und wo ist hier die Chancengleichheit?
Ja, steht ja jedem anderen genauso zu.
Genau, ganz genau. Mhm. Wir studieren, machen viele doch ein zweites Studium, setzt noch mal eins drauf oder Ausbildungsstudium. Das ist da nicht so ohne weiteres möglich tatsächlich.
Jetzt weiß ich ja, liebe Angela, dass ihr im letzten Jahr ein Café eröffnet habt, das sehr inklusiv arbeitet. Erzähl uns mal ein bisschen mehr zum Sein-Café.
Ja, unser Sein-Café in Sülz.
In Sülz.
Im wunderschönen Sülz. Ja, das haben wir eröffnet, weil wir, zum einen wollte ich immer gerne ein Café aufmachen. Das war immer so ein Traum von mir.
Selbstloses Projekt.
Und dann kam so die Überlegung, besonders schön wäre es natürlich, wenn darin auch die Gebärdensprache wieder die Hauptrolle spielt. Ja. Und dort auch Arbeitsplätze geschaffen werden für gehörlose Menschen, die in der Gastronomie normalerweise niemals vorne an der Theke arbeiten könnten, weil die zu hören bekommen, wie soll das denn gehen? Sie können ja nicht bedienen hier, die Leute bedienen und können ja gar nicht kommunizieren. Und wir wollten zeigen, doch, das geht. Und haben dadurch dann, wir haben 2 Gehörlose angestellt, fest angestellt. Die decken auch im Grunde genommen die meisten Stundenzahlen ab bei uns. Ansonsten sind dort Minijobber. Alle Mitarbeiter müssen die Gebärdensprache können, weil wir eine Barrierefreiheit gerade für unsere beiden gehörlosen Mitarbeiter haben möchten. So. Und wir merken, das funktioniert sehr, sehr gut. Und im Grunde genommen schaffen wir da einen Raum, in dem überwiegend Hörende reinkommen. Natürlich auch Gehörlose, die das super spannend finden, endlich mal in ein Café gehen zu können und einfach in ihrer Sprache bestellen können. Das finden die wunderschön. Also da kommen so schöne, lachende, begeisterte Gesichter rein. Herrlich. Ist wunderschön. Also da geht immer mein Herz auf, wenn gerade auch Gehörlose reinkommen und sich so freuen, dass es diesen Raum gibt oder dieses Café gibt. Und dann kommen aber auch Hörende rein, die dann erstmal teilweise, was ist das? Was ist denn ein Sein-Café? Inklusiv, okay.
Ja, es ist ja auch ein Rollenwechsel. Wie kann ich jetzt meinen Kaffee bestellen?
Ja.
Na, das ist ja 180 Grad.
Ganz genau. Im Grunde genommen tauchen jetzt die Hörenden mal in die Welt der Gehörlosen ein.
Ja.
Ja, und merken, huch, okay. Wie mache ich das denn jetzt? Also wir haben da wirklich Menschen stehen, die erstmal ein bisschen verdutzt sind und so, was mache ich denn jetzt? Aber unsere beiden gehörlosen Mitarbeiter sind da ganz klasse drin. Die holen die Leute ab, wirklich. Also die zeigen dann, zeig mir hier auf der Theke liegen dann die Kaffee mit Bildern, liegen aus und man kann drauf zeigen.
Das ist so, wenn ich im Urlaub was für Essen bestellen und die Sprache nicht spreche.
Ganz genau. Ach, so.
Na klar, ist das gleiche Empfinden.
Ja. Oder aber tatsächlich gibt es die Möglichkeit, es gibt QR-Codes zu jedem Kaffee oder zu Essen, die man dann abrufen kann mit dem Handy. Und da wird einem dann die Gebärde dazu gezeigt.
Sehr gut. Das heißt, ich kann bei euch vor Ort auch erste Vokabeln lernen und die sind bitte, danke, Kaffee, Kuchen.
Genau, ganz genau. Also man lernt schon den Cappuccino, den Latte Macchiato.
Ah, da gibt es unterschiedliche.
Ja, das wollen wir. Ja. Tatsächlich hatten wir das Problem am Anfang, als wir das Café eröffneten, gab es dann so einige Cafés wie ein Freddo oder ein Flat White. Ja. Wie gebärdet man den? Dann sind wir wirklich an die Uni rangegangen, wo DGS studiert wird. Habt ihr eine Gebärde dazu? Wisst ihr eine Gebärde? Also wir haben wirklich uns umgehört. Es gab dazu dann tatsächlich keine Gebärden, teilweise, und dann haben wir aber neue Gebärden erfunden dafür. Die haben wir dann entwickelt, sozusagen.
Ja. Und ich weiß, dass der Kaffee sehr gut schmeckt. Ihr habt nicht umsonst alle auch eine Barista-Ausbildung gemacht.
Ja, genau. Wir haben tatsächlich alle zusammen eine Barista-Ausbildung gemacht bei dem lieben Arno. Der hat uns dabei geholfen oder uns unterstützt. Ja. Der auch mit damals dann oder mit der Barista-Ausbildung zum ersten Mal mit Gehörlosen in Kontakt kam und das auch super spannend fand. Mhm. Und wir sind da mittlerweile sehr gut drin. Und wir mussten tatsächlich für unsere gehörlosen Mitarbeiter nochmal ein Spezialgerät anschaffen, was dann netterweise vom LVR unterstützt wurde. Das ist mein beliebter Walli, sag ich immer, der heißt auch. Das ist ein Milchschäumer, der im Grunde genommen den Gehörlosen das Milchschäumen an der Barista-Maschine abnimmt. Ja. Wenn man an einer Barista-Maschine schäumt, da muss man hinhören. Dann muss man dieses Zischen hören. Und das ist wirklich das sind Sekunden, die man da aufnehmen muss und dann auch entscheiden muss, ne, wie halte ich die Kanne. Ja. Und das ist jetzt für einen Gehörlosen nicht sichtbar. Und von daher haben wir dann auch in der Barista-Ausbildung überlegt, oh Gott, wie machen wir das? Wir wollen, dass das barrierefrei ist. Wir möchten gerne, dass die gehörlosen Mitarbeiter wirklich barrierefrei arbeiten können. Die sollen alles machen können, alles. Ja, und da kam dann tatsächlich unser Barista, der hat eine Nacht drüber geschlafen und kam dann und sagte, ich hab das, ich hab eine Idee. Und daraufhin haben wir dann diesen speziellen Milchschäumer angeschafft und der macht natürlich es muss schon ein hervorragender Milchschaum sein. Der muss dann auch in unterschiedlichen Qualitäten sein. Latte Macchiato ist anders als bei Cappuccino und wir haben ihn.
Okay, ich habe Walli.
Wir haben Walli.
Und ich lerne ja über unterschiedliche Qualitäten von Milchschaum. Ja. Jetzt Angela, ich erlebe dich hier als ganz als so kraftvoll und hast so viele Ideen und strahlst mich hier an. Ich bin mir sicher, du hast doch schon weitere Träume und Ideen, die so ein bisschen anstehen. Oder was ist so das nächste große Projekt, was du gerne umsetzen möchtest?
Ja, im Grunde genommen würde ich sehr, sehr gerne zum einen eine Stiftung gründen. Mhm. Das ist nochmal so ein Herzenswunsch, weil wir tatsächlich nochmal, gerade was das Thema Bildung, Gebärdensprache weiterzubringen, weiterzugeben, da stoßen wir immer wieder an so finanzielle Grenzen. Und da ist so ein Herzenswunsch, dass wir nochmal eine Stiftung gründen, die dann sowas unterstützt, die auch gerade Gehörlose unterstützt, auch eventuell im Kampf um Dolmetscher für eine Ausbildung oder ein Studium. Mhm. Also zum einen das, dann ist tatsächlich ein Herzenswunsch auch nochmal ein Podcast. Wir möchten einen besonderen Podcast ins Leben rufen tatsächlich, indem wir Gehörlose interviewen. Mhm. Gehörlose sollen mal erzählen aus ihrem Leben, was sie erleben in der Welt der Hörenden. Mhm. Das wäre auch nochmal so mein Herzenswunsch. Ich kenne so viele Geschichten. Ich kenne so viele Schicksale. Das können wir uns in der hörenden Welt nicht vorstellen, an welche Grenzen die stoßen, tagtäglich. Und ich würde dem gerne mal ein Gehör verschaffen in der hörenden Welt, dass die das einfach mal hören können oder mitbekommen, was da so passiert. Mhm. Vielleicht ändert sich dann etwas schneller, etwas mehr für diese gehörlosen Welt.
Ja. Das wäre auch so meine Frage zum Abschluss. Welche Veränderungen siehst du denn bei uns schon in der Gesellschaft? Und wo könnte es noch ein bisschen besser werden?
Also, wo könnte es besser werden? Da fällt mir wirklich ganz, ganz spontan ein. Im Grunde genommen kann es nur besser werden. Ich bin 25 Jahre jetzt in dieser Szene drin. Es hat sich vieles getan. Es gibt viel mehr Gebärdensprachdolmetscher. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, Dolmetscher auch einsetzen zu können, auf kulturellen Veranstaltungen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da auch die Gehörlosen mit einbeziehen. Was aber immer noch so fehlt, ist im Grunde genommen, es wird sich auch schlussendlich nur wirklich massiv etwas ändern können, wenn wir Hörenden schon von klein auf lernen, ein bisschen Gebärdensprache, ein bisschen, wie funktioniert das da in der gehörlosen Welt? Wie kann ich denen ein bisschen entgegenkommen? Was kann ich tun, damit ich die unterstützen kann? Angefangen bei Kindergärten, dass wir da schon die Gebärdensprache so ein bisschen beibringen. Das passiert teilweise schon. Also es gibt schon Kindergärten, die aufgrund von Kindern, also Inklusion gestalten durch die einfache oder Kinder mit Sprachbarrieren. Dort unterstützen Gebärden wie trinken, essen, einfache Gebärden anwenden. Schön wäre es tatsächlich, wenn wir wirklich in den Schulen anfangen, AGs, ganz viele AGs mit reinzubringen, Gebärdensprach-AGs. Weil tatsächlich, wir sprechen das auch schon bei Schulen schon mal an und bieten das auch an. Ich habe das auch tatsächlich damals in der Grundschule in Hürth, wo meine Kinder zur Schule gegangen sind, da habe ich das mal angebracht, da habe ich mal einen Gebärdensprachkurs gegeben. Das ist so toll angenommen worden. Die Kinder lieben das.
Ja, das kann ich mir gut
mit
vorstellen.
Mit den Händen zu sprechen. Und wenn die anfangen damit und das mit sich nehmen im Grunde genommen. Zum einen kriege ich dann viel mehr Aufmerksamkeit. Die Gehörlosen bekommen mehr Aufmerksamkeit. Das schafft schon wiederum vielleicht Menschen oder gibt, also wäre ich vielleicht schon früher damit konfrontiert worden im Kindergarten, dann hätte ich vielleicht von Anfang an gesagt, oh, das ist aber interessant. Das versuche ich auch zu lernen. Ja, und ich glaube, dass da eine ganz große Chance drin liegt.
Ja, also diese Barrieren abbauen oder Berührungsängste. Ich will gar nicht von Barrieren sprechen, aber es ist erstmal ungewohnt und es als Teil von Alltag machen.
Ja,
das wäre schön,
genau.
Wenn man das ganz, ganz, ganz früh gelänge. Genau. Wunderbar. Liebe Angela Herbeck, ich danke dir für das Gespräch. Wer Lust hat, einen Kaffee im Sign-Café zu trinken. Und ich habe auch gelernt, dass es erste Workshops auch in Gebärdensprache dort gibt und immer ein ganz vielfältiges Angebot, das über Kaffeetrinken hinausgeht. Der schaut bitte bei uns in die Shownotes und dort kann man sich auch über die Arbeit von SignComp weiter informieren. Ich bin Alexandra Perl. Danke und auf Wiederhören.